Warum die Jazz alles richtig gemacht haben, sich die Puzzleteile zusammenfügen und sie jetzt tatsächlich ein Contender sind, erfahrt ihr im NBA-Tauchgang. Ahoi!
Basketballfans, Schuhe aus, Füße hoch. Wir gehen wieder auf NBA-Tauchgang. Analyse in der Tiefe mit Arne und Nils.
Wow, right in your living room.
And it goes from an incredibly awkward angle. A highlight reel play. Oh, talk about creativity. Where'd that come from?
Hi NBA-Fans, blub blub. Es ist mal wieder an der Zeit für einen NBA-Tauchgang und heute wieder in Originalbesetzung. Mein Name ist Nils Horstmeier und mit mir im Gespräch ist der große Quinn Snyder-Fan Arne Brandt. Hi Arne.
Hi Nils, hi Leute. Schön mal wieder einen Podcast zu machen.
Ja, wir haben eine ganz kleine Pause gehabt, haben uns nochmal ein bisschen Urlaub gegönnt, bevor die Saison richtig losgeht. Da brauchen wir schon nochmal einen langen Atem. Wir haben jetzt auch das Jahr geknackt, also es war echt ein schönes erstes Podcast-Jahr, würde ich sagen. Und wir haben auch wieder ein paar Rezensionen bekommen, Arne, oder?
Ja, wir haben seit dem letzten Podcast 3 neue Rezensionen bekommen. Einmal von Call Me King James. Der schreibt, Arne, bester Mann, und 2 Emojis, die sehr positiv sind. Dann schreibt Kani Mani, bester NBA-Podcast im deutschsprachigen Raum. Wow. Große Expertise, die unterhaltsam und nicht trocken rübergebracht wird. Danke für eure Arbeit und weiter so. Und dann schreibt Claudio Dantuono, 87, sehr unterhaltsam, macht weiter so. Vielen Dank für die Rezensionen und auch weiterhin, wenn ihr Rezensionen schreibt für uns, dann werden wir die hier im Podcast erwähnen und einen Shoutout geben. Vielen Dank, Leute, und wir sind mittlerweile bei 14 Rezensionen und 37 Bewertungen. Vielen Dank dafür.
Ja, jede bringt uns nach vorne und wir hoffen natürlich auch, dass euch das aktuelle Thema gefällt. Ja, Arne, der eine oder andere wird vielleicht sich fragen, von all den Teams in der NBA und den ganzen großen Namen und Starspielern, wieso nehmen sich die zwei nun ausgerechnet die Utah Jazz vor? Die haben doch keine richtigen Superstars im Team. Letztes Jahr sind sie in der ersten Runde rausgeflogen. Aber die Offseason hat es ganz schön in sich. Und Arne, was sind denn deine Gedanken zu den Jazz aktuell?
Ja, die Utah Jazz sind die letzten Jahre schon immer so ein bisschen mein Team gewesen. Vor allem seitdem sie Donovan Mitchell gedraftet haben. Von daher lag es nahe, die Utah Jazz jetzt mal genauer zu beleuchten. Wir haben jetzt diese Sommerpause gemacht und dann vorher aber schon gesagt, okay, lass uns als nächstes einen Podcast über die Jazz machen. Von daher habe ich mich jetzt seit Wochen sehr mit den Jazz beschäftigt, was mir großen Spaß gemacht hat. Also eine Sache, die dabei immer wieder so in meinem Kopf rumgeschwirrt ist, ist, als Donovan Mitchell gedraftet wurde vor 2 Jahren, da habe ich die Summer League geguckt und habe das Spiel gegen die Lakers gesehen. Da war er ja 13. Pick gewesen und dann in dem Spiel gegen die Lakers, da hat er richtig krass gespielt, hat, glaube ich, 38 Punkte gemacht, 8 Steals, richtig aufgedreht und einfach mega, sah mega krass aus. Und ich habe sofort gedacht, ich glaube, das ist der neue Dwayne Wade. Und wir spielen hier mal ein bisschen Fantasy-Basketball und ich habe ihn mir schon vor der Saison in mein Team geholt und er ist dann ja auch in seiner Rookie-Saison ganz gut gewesen. Die Effizienz war im ersten Jahr nicht so gut, im zweiten Jahr auch nicht, aber ich war von Anfang an schon sehr, sehr von ihm überzeugt. Und das ist auch so einer der Gründe, warum die Jazz mich ab da noch mehr gepackt haben als schon vorher. Und dann, wie du es gesagt hast, eben Quinn Snyder. Um die letzte Saison nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, sie haben von den ersten 41 Spielen nur 20 gewonnen, also hatten einen negativen Rekord nach 41 Spielen, sind dann in der zweiten Hälfte 30-11 gewesen und das war die letzten beiden Jahre so, dass die Utah Jazz in der ersten Saisonhälfte einen unglaublich schweren Schedule hatten und sie auch keinen besonders guten Rekord hatten gegen die besten Teams und sie waren 30-9 gegen die Teams letzte Saison, die einen Under 500 Rekord hatten, gegen die sie gespielt haben. Also sie haben in der letzten Saison sehr stark gespielt gegen die schlechten Teams und ziemlich durchschnittlich gegen die guten Teams. Das war die Saison davor auch so. Also sie hatten eigentlich mit dem Titel, mit der Spitze, mit Contender sein, trotz des am Ende recht guten Records mit 50-32 eigentlich nichts zu tun. Was sich dann eben auch gezeigt hat in den Playoffs, als sie 4-1 gegen die Rockets rausgeflogen sind und eigentlich keine Chance hatten. Besonders offensiv waren sie einfach überhaupt gar nicht schlagfertig genug mit Donovan Mitchell als dem Go-To-Guy, der einfach ein ineffizienter Spieler ist und da kann man einfach nichts gewinnen. Und ja, das war eben von daher eine dann am Ende doch recht enttäuschende Saison, aber wenn man sich die Zahlen genau anguckt, eben genau das, was man von so einem Team eben erwarten kann.
Ja, generell ist es ja schon seit einigen Jahren so, dass sich das Team entwickelt, dass das Trainerteam geschätzt wird, die Spielerentwicklung der Mannschaft, dass es zum Teil eben jetzt auch schon Spieler explizit nachfragen, für die Utah Jazz spielen wollen. Da habe ich jetzt Emmanuel Mudiay im Kopf, bei dem jetzt beim letzten Signing das ein Riesenthema war, dass er sich als Spieler verbessern will und auch deswegen so einen Minimumvertrag bei den Jazz unterzeichnet hat. Ich soll einfach sagen, da hat sich ein Team entwickelt, das eine Philosophie hat, dass diese Philosophie verfolgt und sich auch die Spieler holt, die entsprechend in das Konzept reinpassen. Da brauche ich dir ja auf jeden Fall nichts erzählen. Und mit Blick auf die letzte Saison und der Zusammenfassung eigentlich, dass sie eine sehr, sehr starke Defense hatten und eine eher schwache Offense, haben sie ja auch ein paar Transfers und Signings gehabt, die da jetzt eigentlich sehr gut in die Hände spielen. Zur Defense hatte ich mir noch rausgesucht, dass in den letzten drei Saisons zusammengenommen die Jazz tatsächlich die beste Defense haben, also die letzten drei Saisons auf 100 Ballbesitze gesehen. Da ist dann halt die Frage, ob sie ihre Defense nicht verschlechtert haben und gleichzeitig die Offensive stärken konnten. Arne, vielleicht fassen wir es nochmal kurz zusammen, welche Neuzugänge eigentlich jetzt in dieser Jazz-Offseason dazugestoßen sind und welche Spieler das Team verlassen haben. Also die wichtigsten Sachen vielleicht vorweg. Es ging mit so einem Knall eigentlich los. Mike Conley kommt. Das hatte sich in der Mitte der letzten Saison schon mal so ein bisschen angekündigt. Da gab es schon erste Versuche. Da war auch schon die Rede von einem Tausch Ricky Rubio gegen Mike Conley. Nun ist ein Trade passiert und die Utah Jazz haben Grayson Allen abgegeben, Kyle Korver, Jay Crowder und zwei Erstrunden-Picks. Der eine wurde jetzt eben quasi schon gezogen, das ist Darius Bazley geworden, der jetzt dann quasi abgegeben wird.
Aber der Bazley ist jetzt bei den Oklahoma City Thunder gelandet.
Genau, richtig. Von dem habe ich mir jetzt einfach mal ein paar Videos angesehen, sah ganz interessant aus. Auf jeden Fall ein recht athletischer Small Forward, der so aussieht, als wenn er so ganz gut, zumindest von seiner Statur her, in die Liga passt. Aber viel mehr kann ich zu dem jetzt auch nicht sagen.
Ja, er ist super unerfahren. Der hat ja letzte Saison bei, ich glaube, New Balance so ein Internship gemacht für $1 Million. Er hat letztendlich gar nicht gespielt. Der wollte eigentlich in der G-League spielen.
Deswegen war bei ihm nur die Highschool aufgeführt. Okay, das
hat mich ja, und hat letztendlich dann gar nicht gespielt. Der hat letzte Saison einfach nur trainiert.
Okay. Ja, in den Zusammenschnitten war auf jeden Fall zu sehen, dass sein Wurf so ein bisschen wackelig aussieht, der ein paar ganz gute Moves hat, Bewegungen schon athletisch aussieht. Aber gut, ist jetzt für die Jazz dann auch weniger relevant. Sie haben diese beiden Picks abgegeben. Der eine, wie gesagt, für diese Saison, das war der 23. und einer für die nächste Saison. Und mit dem Signing von Conley war klar, Rubio geht weg. Der war auch ein bisschen enttäuscht. Der hat eigentlich damit gerechnet, dass es bei den Jazz weitergeht. Der geht jetzt zu den Suns. Und in der Folge haben sie Platz gemacht. Derek Favors getradet zu den Pelicans gegen zwei Zweitrunden-Picks, die ursprünglich von den Warriors kamen. Und dann war lange im Gespräch, dass Mirotić zu den Jazz kommen könnte. Überraschenderweise ist er jetzt nach Europa gegangen, aber nicht weniger attraktiv als Spieler ist dann eben Bojan Bogdanović zu den Utah Jazz gekommen, hat für 4 Jahre und 73 Millionen unterschrieben. Und der hatte natürlich eine bombastische letzte Saison bei den Indiana Pacers. Hat tatsächlich als auch vor allem nach der Verletzung von Oladipo die Mannschaft offensiv geführt und tatsächlich nochmal einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Also hier ein extrem gutes Signing. Dann kommt noch Ed Davis dazu als Center von der Bank hinter Gobert. 10 Millionen für 2 Jahre ist auch ein Preis, den man, glaube ich, in der Range ganz gut zahlen kann für einen Center. Und denke ich noch erwähnenswert Jeff Green mit einem Minimum-Deal und Emmanuel Mudiay gerade schon mal kurz erwähnt mit einem Minimum-Deal. Bei den beiden muss ich sicherlich immer zeigen, wie es so sich entwickelt. Aber letztendlich solche Spieler fürs Minimum zu kriegen, ist mit Sicherheit ganz gut passend für den aktuellen Kader der Utah Jazz. Soweit eigentlich die wichtigsten Neuerungen, wenn ich keinen vergessen habe. Was sind denn deine ersten Gedanken zu dieser Offseason?
Ja, meine ersten Gedanken zu dieser Offseason, und das ist auch ein Grund, warum ich total positiv gestimmt bin, fast schon begeistert, muss ich sagen. Die Utah Jazz haben im Grunde genommen genau das gesagt, was ich mir für das Team gewünscht habe, wo ich gesagt habe, das muss man machen, um den nächsten Schritt zu gehen, um wirklich ein Contender zu werden. Ich habe in der letzten Saison einen Podcast gemacht, ich glaube, es war mit Tom Schneider und Jonathan Walker zusammen. Wir beide haben den, glaube ich, gemacht. Das war vor der Trade-Deadline, was möglich ist. Und da habe ich gesagt, die Utah Jazz sollten für Mike Conley traden, um ein Upgrade auf der Point Guard Position hinzubekommen. Das haben sie jetzt halt gemacht und jetzt haben sie Mike Conley. Mike Conley ist ein riesen Upgrade zu Ricky Rubio. Dann haben sie Bogdanovic geholt als Favors-Ersatz. Und ein anderer Punkt, den ich immer angeführt habe, ist diese zwei Big-Man-Lineups, die Jazz 12 Minuten pro Spiel gespielt haben, waren defensiv gut. Aber bei den Jazz waren fast alle Lineups defensiv gut und offensiv total schlecht. Und das sind 12 Minuten gewesen, die richtig schlecht waren. Und die Utah Jazz hatten in der vergangenen Saison das 15-beste Offensiv-Rating. Also Mittelmaß in der Liga und bei der Offensive geht es gar nicht um so viel, wenn man oben mitspielen will und wenn man sich da verbessern will. Und ich glaube, dass allein diese 12 Minuten von Favors wegzunehmen und die jetzt eben dann Bogdanovic zu geben, wird offensiv einen riesen Einfluss haben. Denn auch in der vergangenen Saison war es eben schon so, dass Lineups mit einem Stretch Big und Gobert richtig, richtig krass waren. Also einfach nur mal als Beispiel, die zweitmeistgespielte Lineup, die Jazz letzte Saison gespielt haben, mit 1000 Possessions. Gobert, Jay Crowder als Stretch 5, als Stretch 4, dann Ingles auf Small Forward, Mitchell auf Shooting Guard und Rubio auf Point Guard. In 1000 Possessions, richtig viel, meistgespielte Lineup, war bei 120 Punkten pro 100 Possessions mit 106 Punkten, die sie zugelassen haben, plus 14,2. Das ist richtig krass gewesen. Also es wäre die beste Offense der Liga, wenn man das fürs ganze Spiel nehmen würde. Das ist natürlich bei diesen Lineups immer so, das kommt natürlich nicht aufs ganze Spiel. Für die Lineup jetzt wäre es das 77. Percentile offensiv. Aber das, da sieht man eben schon, dass es so schon richtig krass war mit Crowder und Rubio. Und wenn man sich jetzt eben vorstellt, dass sie da Bogdanovic, der ein riesen, riesen Upgrade zu Crowder ist, und dann eben Rubio rein, anstatt Rubio Conley reinpackt, dann wird das einfach eine krasse Lineup. Also ich könnte mir vorstellen, dass das eventuell offensiv die beste Lineup, Fünf-Mann-Lineup der ganzen Liga wird, mit Gobert als dem besten Lob-Target und vier Schützen rundherum. Und dann eben mit Ingles, Mitchell und Conley, alle drei Spieler, die kreieren können, die Pick-and-Roll spielen können, die ihre Stärken im Spot-Up-Shooting haben. Es wird, das wird richtig, richtig gut, offensiv. Und ich glaube nicht, dass es defensiv so viel schlechter wird, weil man sieht hier, wenn man Gobert auf dem Feld hat, dann stellt man einfach fast immer automatisch eine richtig gute Lineup. Jetzt einfach mal als Beispiel, die Starting 5 mit Gobert und Favors war in ungefähr genauso vielen Possessions bei 99,2 Punkten in der Defense. Also ungefähr 7 Punkte besser. Das wäre mit Abstand die beste Defense der Liga gewesen. Also defensiv sehr, sehr stark. Aber offensiv hat die halt nur 103,3 gemacht. Im Gegensatz zu 120,3 mit Crowder. Und da sieht man einfach das Potenzial. Mit Gobert hat man eben sehr gute Chancen, trotzdem eine sehr, sehr gute Top-Level-Defense zu halten. Auch mit Bogdanovic, den ich defensiv auf jeden Fall mindestens durchschnittlich finde. Wenn nicht sogar leicht drüber. Er hat jetzt bei Indiana schon gezeigt, dass er das auf jeden Fall kann. Muss man natürlich sehen, wie Bogdanovic aussieht, wenn er Power-Forwards verteidigen muss, von denen es in der Western Conference sehr viele gute...
Würdest du ihn da sehen auf der 4?
Ja, das ist eben...
Da habe ich nämlich so ein bisschen mehr Zweifel noch.
Ja. Also das ist eben die große Frage, ob Bogdanovic das tatsächlich machen kann, vor allem in der Starting Five, wo er dann eben gegen viele sehr gute Power Forwards in der Western Conference spielen muss, à la Anthony Davis und so weiter. Das muss man sehen, aber also für mich ist das der Punkt auch schon so ungefähr die größte Frage, die sich die Utah Jazz in der nächsten Saison stellen müssen. Und man muss eben auch sagen, wenn man sich den ganzen Kader anguckt, haben sie eben nicht wirklich Leute, die das sehr, sehr gut machen können. Aber allein den Change-Off jetzt zu sehen, ne, wie schwach das Team offensiv mit Favors war und wenn man dann defensiv ein bisschen schlechter wird, dafür aber offensiv sehr viel besser wird, denn also auf der anderen Seite müssen eben die ganzen Power-Forwards auch Bogdanovic verteidigen und Bogdanovic ist sehr, sehr schwer zu verteidigen. Total, total kreativ, total vielseitig, kaum so vielseitigen Offensivspieler, den man als dritte Option in der Liga finden kann. Das wird schon sehr, sehr, sehr gut werden und das ist eben die große Stärke jetzt. Also einfach, um es mal zusammenzufassen jetzt, was die Utah Jazz jetzt gerade haben, ist eben fünf extrem gute Spieler, also wirklich, es sind ja gerade die ESPN Top 100 rausgekommen, da kann man natürlich sich um die Platzierungen streiten, man kann das debattieren, das könnte man aber egal, wer sowas rausbringt, man müsste immer sagen, den würde ich eher da sehen, den würde ich eher da sehen. Der Range kommt aber dann ja schon auf 5 bis 10 Plätze bei den meisten Leuten wahrscheinlich hin. Und jetzt einfach nur mal die Starting 5, Gobert Nummer 14, Mitchell 20, Conley 24, Bogdanovic 48 und Ingles 62. Also die ganze Starting 5 ist in den Top 62 bei ESPN. Und wenn man dann eben mal so sieht, Rubio war jetzt da auf 84 gelistet. Dafür haben sie jetzt Conley, der ist auf 24, also 60 Plätze verbessert beim Point Guard. Und dann Favors war auf 96, da haben sie jetzt Bogdanovic auf 48. Auch da eine riesige Verbesserung. Und das ist eben einfach jetzt schon ein Team, das für die Regular Season einen sehr, sehr großen Sprung nach vorne gemacht hat, was das Talentlevel angeht. Und dann muss man eben sagen, wenn sie ganz oben in die Spitze rein wollen, Contender werden, dann muss Mitchell einen Sprung machen von 20 in die Top 10. Also das wird eben dann der Faktor sein, der entscheidet, ob dieses Team tatsächlich Conference Final erreichen kann. Oder ob sie eben ein Team sind, bei dem die Ceiling da eben gesetzt ist. Denn Primary Ballhändler, da muss man jemanden haben, der effizient da die Spiele finisht und die Punkte bringt. Und auf jeden Fall. Das wird der entscheidende Faktor für die Jazz sein.
Ja, klar. Dieses Top-End-Talent, das hat sich einfach auch schon gezeigt in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Die Teams, die Champion geworden sind, hatten eigentlich immer einen absoluten Superstar dabei. Die letzte Ausnahme waren vielleicht die Detroit Pistons in 2000ern. Wann war es 2004, dass sie den Titel gewonnen haben?
Ja, 2004.
Damals Chauncey Billups als MVP. Ansonsten war eigentlich immer ein richtig großer Name da. Mindestens einer, wenn nicht sogar zwei bis drei Top 15 Spieler.
Genau, Chauncey Billups als Finals MVP, nicht als Regular Season MVP.
Habe ich das?
Du hast nur MVP gesagt. MVP, genau, war der Finals MVP, ja.
Genau, als Finals MVP auf jeden Fall. Regular Season MVP war dann doch in seiner Karriere relativ weit davon entfernt. Und genau, deswegen ist dieser Riesenschritt von Donovan Mitchell auch so wichtig. Du hattest ihn ja auch, glaube ich, so ein bisschen in deiner Prediction mit dabei für so einen Most Improved Kandidaten, oder zumindest für einen Spieler, der sich extrem verbessern könnte im nächsten Jahr.
Ja, bei den Breakout Players. Genau, da hatte ich ihn dabei.
Breakout Players. Ja. Richtig. Und es ist natürlich auch so, dass er schon im Laufe der letzten Saison nochmal wirklich einen Zahn zugelegt hat. Die letzten 50 Spiele hatte er, glaube ich, an die 25 Punkte und 5 Rebounds. Also schon tatsächlich annähernd All-Star-Stats. Und da wird sich natürlich jetzt auch zeigen, das eine ist seine spielerische Entwicklung, die er jetzt hinlegen wird in der nächsten Saison. Gleichzeitig ist das Team natürlich auch so aufgestellt, dass es ihn offensiv total entlasten kann. Also im letzten Jahr hat es ja öfter das Gefühl, Mitchell zieht rein und hat kaum Anspielmöglichkeiten, relativ wenig Shooting außenrum und nimmt dann halt so relativ ineffiziente Midrange-Würfe oder Floater, die er auch recht niedrigprozentig gemacht hat.
Ja, dazu habe ich gerade mal eine Statistik, Nils. Und zwar habe ich mir mal die Top 50 Scorer, also Point-per-Game-Scorer der Liga in der letzten Saison angeguckt und da eben den Bereich zwischen 3 Feet, 90 Zentimeter sind das, und 10 Feet, das sind 3 Meter. Und da war Donovan Mitchell der Spieler, der von diesen 50 Top Point-per-Game-Scorern die 5 meisten Floater genommen hat, nämlich 390, also schon richtig viele. Und er hat nur 33% getroffen, und von den Top 50 war er damit 5. bei den Genommenen aus dieser Distanz und 45. bei den Getroffenen, also bei der Quote. Und das ist einfach ein Bereich, in dem Donovan Mitchell sich ganz, ganz deutlich verbessern muss. Einer der Hauptgründe für seine Ineffizienz. Und wie du es schon gesagt hast, ne? Also in der vergangenen Saison waren da einfach nicht die passenden Leute dann eben oft um ihn herum. Viele Lineups mit wenig Shooting. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, es passt genau und ergänzt es auch sehr gut. Jetzt hat er halt diese Anspielstation mit Conley, der ein fantastischer Dreierschütze ist. Fast 40%, 38 hat er, glaube ich. Mit Bogdanovic, der letzte Saison 42,5% von der Dreierlinie geworfen hat. Und vor allem sind die beiden halt extreme Catch-and-Shoot-Dreierschützen. Also sie können eben off the ball spielen. Sie treffen eben vor allem diese Würfe, wo sie den Pass bekommen. Und dann treffen, das ist halt extrem wichtig in solchen Situationen. Ich hatte es mir hier noch aufgeschrieben. Conley hatte ein Effective Field Goal bei Catch and Shoot von 69,5%. Das ist schon mal eine super Stat. Und Bogdanović fast genauso, 66,9% Effective Field Goal bei Catch and Shoot. Das sind schon Top-Werte. Also das sind Spieler, die kreieren können und es gleichzeitig nicht müssen. Und bei Conley finde ich diesen Aspekt seines Spiels so super interessant, weil er in Memphis eigentlich immer am Ball war, immer diese Pick-and-Roll-Situationen gehabt hat, also eigentlich die Rolle innehatte, so ein bisschen wie Donovan Mitchell sie in Utah hat. Und das ist jetzt einfach nochmal eine Ergänzung. Gleichzeitig Bogdanović, ein Spieler, der selbst kreieren kann. Und da ist schon echt eine ganze Menge Feuer jetzt noch mit dabei. Und wenn Ingles jetzt noch mit dabei ist, dann ist halt noch ein dritter extremer Schütze. Ist vielleicht auch die Frage, dass sie halt noch mal einen Scorer von der Bank haben, weil sonst ist da ja natürlich nicht so viel Scoring auf der Bank.
Ja, vor allem Ingles ist ja kein Scorer, aber er wäre halt dann jemand, der das Playmaking von der Bank übernehmen kann. Ne?
Richtig. Da haben sie natürlich jetzt von der Bank Dante Exum. Bei dem habe ich jetzt auch schon munkeln hören, das war eine Aussage auch von Snyder, dass er sich vorstellen kann, dass Exum über größere Strecken auch den Shooting Guard spielen könnte.
Und, ja, aber Nils, ich würde gerne nochmal zu der Starting Five zurückkommen,
ja,
weil ich wirklich sehr, sehr überzeugt bin von dieser Starting Five. Also im Grunde genommen ist das so ein bisschen meine Philosophie, wie man Basketball spielen sollte, wie man sehr, sehr erfolgreich sein kann, denn du musst dir das einfach nur mal vorstellen. Also wenn jetzt Donovan Mitchell zum Beispiel Pick and Roll spielt mit Rudy Gobert,
ja,
dann hat er in der Mitte einfach den Platz. Er hat mit Gobert das beste Lob-Target der gesamten Saison. Gobert hat in der letzten Saison den All-Time-Record für Dunks in einer Saison aufgestellt. Also man muss Gobert halt einfach verteidigen. Man kann ihn nicht laufen lassen. Also im Grunde genommen muss von der linken oder rechten Seite einer der Verteidiger in die Mitte kommen und ihn taggen, damit er keinen Alley-oop-Dunk oder Dunk bekommt.
Ja.
Also man muss irgendwen stehen lassen oder man muss halt unterm Screen durchgehen beim Pick-and-Roll. Und Donovan Mitchell hat dann eben in der einen Corner Bogdanović, in der anderen Corner Joe Ingles und dann eben noch Conley irgendwo auf dem Wing stehen. Das heißt, egal wen er da bedient, das sind Catch and Shoot mit die besten Spieler, die man in der Liga überhaupt bedienen kann. Yeah. Bei Joe Ingles ist es ja auch so. Ne? Der hat jetzt letzte Saison so ein bisschen zu viel vielleicht machen müssen mit dem Ball in seiner Hand. Der ist eigentlich auch, wenn er eher so die dritte, vierte oder vielleicht sogar fünfte offensive Option wird, eher ein Spieler, der die beste Quote der Liga bringen kann. Ne? Der kann 45% schießen insgesamt und Catch and Shoot und Open Catch and Shoot noch mehr. Also im Grunde genommen hat Mitchell dann eben komplett freie Lane, das beste Lob-Target der Liga und drei der besten Schützen um sich herum. Also diese offensive Lineup wird unglaublich schwer zu stoppen sein. Und dann kommt es eben wahrscheinlich auch dazu, dass Mitchell besser finishen wird und dass gar nicht mehr so viele von diesen Würfen zustande kommen. Denn was ich auch noch im Podcast gehört habe von Locked on Jazz mit David Locke, der sehr gute Coverage macht bei den Utah Jazz, ist eben, dass Donovan Mitchell in der vergangenen Saison eben unter anderem auch so viele von diesen schlechten Würfen, von diesen sowieso schon sehr ineffizienten Würfen genommen hat, die er dann eben auch sehr schlecht getroffen hat aus diesem Bereich, weil er eben gesehen hat, wenn ich den Ball rauskicke und da stehen eben Rubio und Crowder, dann kommt da eben auch nicht mehr bei raus. Ja. Dann mache ich es eben lieber häufiger selber, denn Crowder war auf der Power-Forward-Position in der vergangenen Saison jemand, der sehr viel geworfen hat, auch relativ viele Dreier getroffen hat, aber eben mit einer unglaublich schlechten Quote. Der war auf seiner Position dann eben der zweitschlechteste Dreierschütze der Liga nach Al-Farouq Aminu. Und Rubio ist eben auch kein Schütze. Und wenn er den Ball dann eben rauskickt, dann kommt nicht viel Gutes dabei raus oder kam nicht viel Gutes dabei raus. Das war eben auch einer der Gründe, warum er das so gespielt hat. Und das wird sich eben sehr ändern. Und dann ist es eben auch so, wenn Conley dann eben das Pick and Roll spielt oder Ingles, die das beide auch können, dann steht eben Mitchell draußen und der kriegt dann eben auch mehr offene Würfe oder kann dann eben aus dem Catch attackieren, was er mit seiner Schnelligkeit eben auch wahrscheinlich dann eben sehr gut spielen kann. Also es wird schon leichter werden für Mitchell, es wird leichter werden für Ingles, der ein bisschen viel machen musste. Und ja, Bogdanović ist einfach auch ein Spieler, den ich in diesem Jazz-System, in diesem Blender-System, das sie spielen, als ein super Spieler sehe. Denn dieses Blender-System, das bedeutet, put your guy in the Blender, also in den Rückspiegel, Sie versuchen mit sehr, sie laufen die meisten Pick and Rolls, sie laufen die meisten Dribble Handoffs der ganzen Liga und sie versuchen eben immer eine Situation zu kreieren, wo jemand den Ball fängt und dann eben den Spieler, den Gegenspieler schon in der Mitte des Feldes an seinem Rücken hat. Man kann das sehr, sehr gut sehen bei Ingles, der das perfekt macht, den Gegenspieler auf dem Rücken hat, ganz langsam in die Mitte dribbelt und dann eben entweder den Ball kickt oder einen freien Wurf hat aus der Zone oder eben, wenn die Hilfe kommt, den Bodenpass oder den Lobpass spielt. Auch aufgrund dieses Systems ist eben Gobert einer der besten Dunker aller Zeiten oder der beste Dunker in der vergangenen Saison aller Zeiten, denn das ist eben sehr schwer zu verteidigen. Und
Das wird richtig
verrückt werden. Also da müssen sich die Teams gut überlegen, wie sie das überhaupt verteidigen wollen.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass an der Stelle auch Mike Conley eine riesen Rolle spielen kann. Ich bin schon ein kleiner Fan von seinem Spiel, muss ich sagen. Gerade die letzten Jahre. Tatsächlich schade, dass er nie das All-Star-Game gepackt hat. Ich finde 2016, 17, da hätte ich ihn wirklich drin gesehen, mindestens einmal. Anderes Thema. Jedenfalls ist er ein sehr, sehr guter Pick-and-Roll-Spieler. Und letzte Saison hat ja Donovan Mitchell gut die Hälfte der Pick-and-Rolls überhaupt der Utah Jazz gelaufen. Ein großer Prozentsatz eben auch noch von Ingles, wie gesagt. Und Conley ist aber auch ein Spieler, der den Pick-and-Roll total verstanden hat und ihn auch total gut spielt. Er hat in der letzten Saison die 8 meisten Punkte als Ballhändler im Pick-and-Roll erzielt oder aus diesen Pick-and-Rolls sind eben 8,1 Punkte pro Spiel entstanden. Das war also schon sehr, sehr gut und in Memphis waren jetzt nach Gasols Abgang auch nicht mehr das unbedingt NBA-stärkste Personal dabei. Er hat es auch relativ effizient gemacht mit 0,96 Punkten per Possession. Also durchaus ein sehr, sehr guter Pick-and-Roll-Spieler, der einfach auch die richtigen Entscheidungen trifft und da auch viel von dieser offensiven Last von Mitchell abnehmen kann. Also On-Ball, Off-Ball, alles ist Mike Conley einfach genau der Spieler, den sie brauchen. Und er ist auch ein sehr, sehr guter Verteidiger. Er ist ja auch zumindest einmal in seiner Karriere ins Third Team, glaube ich, gekommen, All-Defense. Und das, obwohl er eigentlich mit 6-1 auch eher ein kleiner Spieler ist. Also er ist schon ein giftiger, auch vor allem On-Ball-Verteidiger, ein schlauer Verteidiger. Also auch von daher ein großes Upgrade zu Rubio. Und das passt natürlich perfekt. Und Donovan Mitchell, muss ich sagen, hat mir jetzt auch, obwohl das US-Team natürlich nicht so gut abgeschnitten hat, hat mir Donovan Mitchell sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, er hat dann eine richtig gute Leaderrolle gespielt, hat auch immer, wenn es drauf ankam, die Punkte gemacht. Also ich kann mir auch schon vorstellen, dass da auch dieser mentale Push und jetzt auch nochmal so ein bisschen Edge von wegen, oh, ich habe dieses US-Team da mitgespielt und dann war es so eine Pleite, dass es vielleicht nochmal so einen extra Push gibt. Also Donovan Mitchell, ich glaube, von dem kann man auch echt einiges erwarten. Also das sind schon geladene Kanonen da bei den Utah Jazz und das könnte tatsächlich ein ziemliches Feuerwerk werden.
Ja, Donovan Mitchell ist auf jeden Fall ein Spieler, dem ich das zutraue, dass er in der kommenden Saison den Sprung macht, den man machen muss oder den er machen muss, damit die Utah Jazz wirklich ein Contender werden. Und noch einmal zu Mike Conley, er ist wirklich ein Maestro im Pick-and-Roll. Also bei den Memphis Grizzlies in der vergangenen Saison, da kam dann ja Valanciunas, nachdem Gasol eben getradet wurde. Und der ist natürlich auch schon ein Center, den man im Pick-and-Roll gut bedienen kann. Aber er hat wirklich sehr, sehr gute Zahlen aufgelegt in einem Memphis-Team, das keine Schützen hat und das eben auch teilweise wirklich nicht besonders gute Center hat beim Finishing. Also zum Beispiel hat Mike Conley mit Joakim Noah über einen Punkt pro Pick-and-Roll gemacht. Das ist schon ziemlich beachtlich. Das war mehr, als Rubio mit Gobert zusammen zustande gebracht hat. Natürlich haben Rubio und Gobert viel mehr Possessions genutzt, aber das ist natürlich schon auf jeden Fall ein absolutes Upgrade. Also allein dadurch, dass Conley eben ein viel besserer Schütze ist als Rubio, kann er eben im Pick-and-Roll viel mehr Sachen machen. Man muss ihn ganz anders verteidigen. Man kann bei Rubio halt schon unterm Screen durchgehen und Rubio hat eben schon ziemlich viele Schwächen in seinem Spiel. Auch wenn er ein guter Passer ist, aber da ist Conley eben eine ganz andere Nummer. Und bei Donovan Mitchell nochmal zur vergangenen Saison. Donovan Mitchell hat ja in der ersten Saisonhälfte, als sie den schwersten Schedule der Liga hatten, so ein bisschen gestruggelt. Da hatte er schwaches Field Goal, nicht so eine gute Dreierquote, 22 Punkte im Schnitt. das war alles nicht so doll. 32% Dreierquote, 41,8 Field Goal. Und dann in der zweiten Saisonhälfte, als es eben den leichtesten Schedule gab und dann eben auch viele Teams tanken und viele Teams einfach nicht mehr ihre besten Spieler spielen, da ist er dann eben richtig abgegangen. 26,7 Punkte, 45% Dreierquote mit 3 getroffenen Dreiern und 46 aus dem Feld. Das war deutlich besser. Ich glaube, die Wahrheit liegt halt irgendwo dazwischen und dazu eben diese Hilfe von den neuen Mitspielern, das verbesserte Spacing und einfach auch die von ihm genommene Last. Also zum Beispiel hat Donovan Mitchell in der vergangenen Saison super, super, super wenig Pässe auf Gobert gegeben. Also er hat ihn kaum mal bedienen können und das liegt eben daran, dass die Teams einfach die Schützen, die schlechten Schützen haben stehen lassen, haben Gobert dicht gemacht, haben Mitchell eben den Weg zum Korb versperrt und dabei sind eben diese ganzen Floater rausgekommen. Gobert war als Anspiel dann eben zugestellt und es gab dann eben genau diese Option. Entweder den Pass auf schlechten Schützen oder eben ein ineffizienter Wurf. Und das wird sich in der kommenden Saison ändern. Und ich glaube, das wird der große Unterschied sein zu Donovan Mitchell. Und er ist jetzt auf 20 gerankt. Und ich glaube, dass er wirklich es gar nicht so weit hat, gar nicht so schwer hat, tatsächlich da oben bei der Top 10 anzugreifen.
Okay, ja. Ja, es könnte tatsächlich natürlich, wenn es jetzt zu diesem Breakout-Jahr kommt, dann so kommen, dass wir uns im nächsten Jahr dann über einen völlig anderen Donovan Mitchell unterhalten. Es sieht alles momentan sehr gut danach aus. Fassen wir zusammen, die Starting Five genauso, wie du sie im modernen Basketball haben willst. Du hast die Schützen, du hast das Lob-Target, du hast mit Mitchell eben den potenziellen Superstar, der eben auch in entscheidenden Situationen da ist. Ich glaube, es wird schon noch Raum zur Diskussion geben, ob es letztendlich diese Aufstellung genauso sein soll mit Ingles, mit Bogdanovic. Es gibt vielleicht auch Lineups, wenn man da jetzt zum Beispiel Royce O'Neal mit reinbringt, der vielleicht auf der defensiven Seite nochmal ein bisschen mehr dazu bringt. Vielleicht ein bisschen weniger Offense oder ein ganzes Stück weniger, vor allem durch das Passing, durch die Kreation im Pick and Roll, aber zumindest auch das Shooting übernehmen kann. Royce O'Neal hat ja im letzten Saison durchaus gezeigt, dass er dann 3-and-D-Spieler sein kann, die ja eben auch im modernen Spiel sehr, sehr wichtig sind und eben genau diese Lückenfüller-Rolle übernehmen können. Ich glaube auch, dass Jeff Green jemand ist, den man da mal einstreuen kann auf der 4, weil er auch im letzten Jahr zumindest so knapp 35% seiner Dreier getroffen hat. Das ging in seiner Karriere ja immer so ein bisschen hoch und runter mit den Dreiern. Aber durchaus auch Spieler, die dieses System als Ganzes ganz gut ergänzen. Und Dante Exum, den du auf der Bank hast, wird natürlich weiterhin auch von der Bank kommen. Da so ein bisschen das Hin und Her, wird er Playmaker sein oder Shooting Guard. Fest steht, dass er ein sehr, sehr guter Verteidiger ist und auf jeden Fall auch auf dieser Seite des Spielfelds das Team sehr, sehr stark ergänzen kann. Und Moody muss nochmal gucken, was das wird, ob es könnte auch wieder in die Hose gehen. Bisher war seine Karriere ja tatsächlich sehr unglücklich, nachdem er als zweiter Spieler im Draft gepickt wurde vor 4 Jahren. Da wäre ich noch vorsichtig, aber insgesamt schon ein Team, das auch so sehr tief ist und so eine gewisse Variabilität mitbringt, in den generellen Aufstellungen.
Ja, da ist, glaube ich, die Frage, wie man genug Scoring aufs Feld bekommt. Und ich muss sagen, also einfach von der Teamzusammenstellung her sehe ich da eigentlich nicht so besonders große Probleme. Die Bank sieht schon auf den ersten Blick erstmal nicht so besonders gut aus. Also es sind halt Spieler dabei, wo größere Fragezeichen dabei sind, würde ich mal sagen. Also Moody, kann er effizient zu einem Winning-Team beitragen? Hat es halt bisher noch nicht gezeigt. Die Karriere ist bisher nicht besonders gut gelaufen. Exum ist ständig nur verletzt. Royce O'Neal ist jemand, dem ich viel zutraue und auch, glaube ich, eine größere Rolle, der aber auch eben sehr wenig Scoring bringt. Jeff Green ist jemand, der oft in der Kritik steht, aber den ich als Minimum-Player von der Bank sehr brauchbar finde. Also ein total gutes Signing, finde ich. Gerade weil er eben auch diese Stretch-Komponente mit reinbringt. Und der Davis als jetzt Ersatz für Favors finde ich auch einen der besseren Bench-Bigman, der eben ganz, ganz klar seine Stärken hat. Es ist halt sehr wenig Offense, aber wenn man so viel Scoring und Offense und gute Schützen in der Starting Five hat und eben auch so viel Creation, dann kann man das eben staggern und kann eben zum Beispiel sagen, wir spielen 48 Minuten lang entweder mit Bogdanovic oder mit Mitchell auf dem Feld. Bogdanovic hat bei den Pacers gezeigt, dass er eine erste Option für ein Team sein kann, das relativ erfolgreich spielt. Wenn er das für eine Bankrolle macht mit den entsprechenden Leuten um sich herum, dann ist das für ihn eben auch gut, dass er dann eben phasenweise eben diese Stärken im Scoring, in der, im Finishing, die er hat, nutzen kann. Und er ist eben auch jemand, der auf eine ganz bestimmte Weise spielt, sehr viel Transition, von überall guter Schütze und macht eben sehr viel Offscreen. Und gerade dieses Offscreen-Play kann man dann eben auch machen, wenn er mit der Bank zusammenspielt. Dass er da eben dann um die Screens läuft, da die Defense aufreißt, die Lücken schafft, dieses Blender-System eben spielt und mit cleveren Cuts da für die Punkte sorgt. Also ich glaube schon, dass man da für 48 Minuten sinnvolle Lineups aufs Feld bringen kann. Ja, es ist halt die Frage, wie man es dann macht. Und es ist natürlich schon so, wenn Exum und Moutier beide nichts bringen, wenn Exum sich wieder verletzt und Moutier nicht richtig spielt, dann haben die Jazz auf jeden Fall ein Problem und dann muss man vielleicht einfach auch am Kader nochmal nachbessern. Und es ist auf jeden Fall auch die Frage, ob diese beiden Spieler geeignet sind, um wirklich Contender zu sein. Aber das sind eben Probleme, die die Jazz wahrscheinlich relativ gerne in Kauf nehmen, denn sie haben sich so klar verbessert und irgendwo kommen dann eben die Probleme. Und wenn es eben der siebte, achte, neunte Mann ist, dann hat man schon auf jeden Fall eine ziemlich gute Offseason gehabt.
Ja, zu deinem Stichwort mit Ed Davis, das ist ein guter Ersatz für Favors, ist das, möchte ich auch nochmal unterstreichen und mit einem Blick auf das Defensive Real Plus Minus von ESPN umstrittener Wert, wie alles eigentlich in der defensiven Datenerfassung. Aber da fand ich ganz interessant, da ist Rudy Gobert auf 1 und dann kommt auch gleich schon Ed Davis auf Platz 2. Und sind noch ein paar andere interessante Werte in seiner Defense, zum Beispiel wie viele Schüsse er zugelassen hat am Korb, wenn er auf dem Feld war, was eigentlich auch schon zeigt, dass er ein einfach ein guter Rim-Protector ist und auf jeden Fall diese defensive Rolle von Gobert in den Minuten, in denen er auf dem Feld ist, vermutlich ganz gut ausfüllen kann. Natürlich nicht genauso wie Gobert, aber dass da jetzt kein Riesenloch entsteht. Von daher gibt auch das nochmal eine gute Möglichkeit, zumindest defensiv da stabil zu bleiben. Und ja, insofern, einige Punkte in der Bank sind sicherlich kritisch, da muss man nochmal gucken. Aber ein bisschen Flexibilität ist ja auch noch da und mal sehen, was dann eben in der Saison noch passieren kann. Und vielleicht hat Dante Exum doch nochmal einen kleinen Breakout. Bei Moutier bin ich da tatsächlich ein bisschen pessimistischer mittlerweile. Aber auch da möchte ich gerne des Gegenteils überzeugt werden und eine Überraschung erleben. Er ist ja zumindest ein großer Aufbauspieler, was immer nochmal so ein Push geben kann.
Ja, zu Moutier würde ich nochmal sagen, er war ja in einer besonderen Situation. Er hat auch nicht am College gespielt, weil er an der Highschool, in so einer bestimmten Highschool gespielt hat, die dann der quasi die Zulassung entzogen wurde. Ich glaube, Deion Sanders, der ehemalige Footballspieler, hat die irgendwie ins Leben gerufen und dann haben da Sachen nicht gestimmt, dann durfte er nicht mehr spielen. Dann ist er nach China gegangen, da hat er nur 12 Spiele gemacht, dann hat er bei den Denver Nuggets seine Karriere begonnen, wo es nicht gelaufen ist, dann bei den Knicks, wo es sehr schwierig war. Also ich glaube schon, dass Moutier eventuell in einem stabilen System mit einer Bankrolle und ganz klaren Vorgaben ein Spieler sein kann, der einen positiven Impact bringt, denn er hat einen großen Körper, er ist jemand, der Potenzial hat, mit jemandem wie Gobert hinter sich oder eben Ed Davis hinter sich auch ein ganz guter Defender zu sein. Er finisht sehr gut am Ring und er kann eben nicht schießen, aber wenn man dann eben Lineups aufs Feld bringt, wo andere Schützen drin sind und er vielleicht gar nicht so viel schießen muss, und er dann den Ball verteilt und so weiter, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das eben auch bei ihm eine ganz gute Saison wird. Und ich würde ihn nicht abschreiben. Also ich glaube schon, dass Moutier jemand sein kann, der, wenn er diese Rolle auch annimmt und dann eben mit einem Coach wie Quinn Snyder, da vielleicht doch irgendwie eine ganz gute Saison auf die Reihe bekommt. Also auch wenn man sieht, dass in der letzten Saison Raul Neto der Backup war, ja. Also ich glaube, das Level kann Moutier halt schon irgendwie bringen.
Es müsste ihm auf jeden Fall mal jemand erzählen, dass er mit diesen Midrange-Würfen nicht viel erreichen kann. Und das sollte er vielleicht abstellen. Also einen Dreier hat er sowieso nicht. Und diese Midrange-Würfe kannst du eigentlich auch vergessen. Da kannst du deine 14, 15 Punkte pro Spiel bei New York Knicks eben auch schenken, wenn du es auf diese Art und Weise tust. Und das ist sowieso etwas, was das würde ich dann mir jetzt auch erwarten in der nächsten Saison von Quinn Snyder und vom System der Jazz, dass sie von den Spielern, die sie jetzt neu dazu bekommen, das Beste rausholen. Also die Sachen, die die Spieler gut machen, eben rauskitzeln und die Sachen, die eben nicht so gut laufen, dann eben wegfallen. Das wäre bei Moutier diese Midrange-Würfe. Aber ich finde auch bei Bogdanovic und bei Conley würde ich das so sehen, dass die Teile ihres Spiels haben, die so ein bisschen zu Ineffizienz neigen. Das sind auch gerade diese Midrange-Dinger. Bei Conley diese Floater. Vielleicht dazu sagen, okay, kreieren ja, schießen ja, zum Korb ja, aber dieses Midrange-Game, das stellen wir vielleicht so ein bisschen ein, genauso für Donovan Mitchell, und dafür nutzen wir eben diese Stärken, nutzen das Shooting, das wir haben, und wollen da eben dann auch zum Korb slashen. Also das einfach zu den Stärken umzustellen. Damit wäre schon mal ein Riesenschritt getan. Und wenn das so kommt, dann haben sie tatsächlich eine ziemlich heiße Kombination auf dem Feld.
Ja, also ich gebe dir da teilweise recht, aber ich finde, also ich bin immer der Meinung, wenn man bestimmte Stärken, also Spieler hat, die bestimmte Stärken haben, dann kann man das auch weiterhin nutzen. Also Conley ist zum Beispiel einfach einer der besten Spieler in der Liga, was so das Floater-Game angeht, und der trifft 50% aus diesem 3- bis 10-Feet-Bereich, wo Donovan Mitchell so schlecht ist. Und ich glaube, dass er schon eventuell mit diesem Blender-System bei den Utah Jazz eben auch in sehr viele solche Situationen kommt. Da muss man natürlich wieder sagen, also wir haben das ja jetzt schon besprochen, ne? Wenn man Gobert als Lob-Target hat und da keine Hilfe kommen kann und so, dann kann er vielleicht auch ganz bis zum Korb kommen oder den freien Mann finden. Aber wenn ihm diese Floater präsentiert werden, ist Conley jemand, dem ich die schon geben würde. Und bei Bogdanovic, da finde ich auch, also wenn man, also Bogdanovic ist auch einer der Spieler, den ich in der vergangenen Saison sehr, sehr viel gesehen habe, weil ich die Pacers generell auch immer gerne gucke, gerne mag. Ist einfach so ein bisschen aus den 90ern noch so ein Team, das ich immer so einigermaßen verfolge. Und habe da auch viel Bogdanovic gesehen. Und Bogdanovic ist einer von den Spielern, die ich mir am liebsten ansehe, weil er eben sehr vielseitig macht, ganz viele verschiedene Dinge. Und ich mag es sehr gerne, wie er scored. Und der nimmt gar nicht so viele lange Zweier. Das waren nur 77 in der gesamten Saison. Und mit 44%, was auch eine akzeptable Quote ist, kann er vielleicht einfach noch weniger machen, wenn er es nicht unbedingt braucht. Dann stimme ich dir zu, aus diesem Bereich noch näher am Korb, 10 bis 16 Feet, da ist es so, dass er nur 41,7% getroffen hat. Da könnte er vielleicht ein bisschen weniger nehmen, das waren 132. Aber es gehört halt auch irgendwie so ein bisschen zu seinem Spiel dazu. Und wenn man sieht, wie er spielt, dann strahlt er da einfach immer schon so eine permanente Gefahr aus. Ja, also ich würde sagen, das System der Jazz bietet schon eher an, dass man da vielleicht weniger macht, noch effizientere Würfe nutzt. Aber ich würde trotzdem sagen, dass Bogdanovic und Conley zwei Spieler sind, denen ich das vielleicht gar nicht so unbedingt aus ihrem Spiel so sehr nehmen würde. Muss man mal sehen, welche Veränderungen es dann gibt. Aber die sind da eben schon teilweise sehr gut in den Sachen, die sie so gemacht haben. Und bei Moutier, ja, da ist es auf jeden Fall schon eher so.
Ja, Anne, zu Bogdanovic habe ich noch eine Querschlägerfrage für dich. Bogdanovic gegen Tobias Harris. Wen würdest du nehmen? Wie siehst du die? Wer ist besser? Wie nah sind die beieinander?
Ja, also bei Bogdanovic muss man sagen, er hat einen Vertrag über 4 Jahre 73 Millionen bekommen, und Harris hat ja jetzt Max. Also wenn man den Vertrag mit reinnimmt, würde ich auf jeden Fall sofort, ohne mit der Wimper zu zucken, Bogdanovic nehmen. Gar kein.
Ja, bei Harris sind es 5 Jahre 180 Millionen. Ich habe gerade mal geguckt.
Ja.
Deswegen kam ich auch
gar drauf. Keine Frage. Sofort Bogdanovic. Also ja. Auch bei dem Ranking ist, glaube ich, von ESPN ist Harris auf 29, meine ich, und Bogdanovic auf 48.
Ja.
Da würde ich sofort Bogdanovic nehmen, gar keine Frage. Und wenn man den Vertrag weglässt, dann finde ich es immer noch schon gar nicht so leicht.
Ne?
Nicht so leicht.
Also ich hätte Harris da auch vorne, muss ich gestehen. Ja,
Harris,
aber
halt,
nicht weit.
Harris ist halt noch 3 Jahre jünger, meine ich. Bogdanovic ist 30, Harris ist, glaube ich, 27. Mhm. Das wäre natürlich nochmal ein Faktor. Der Vertrag von Bogdanovic geht jetzt über 4 Jahre, er ist dann am Ende 34. Dann muss man natürlich sich fragen, ist er den Vertrag dann auf jeden Fall noch wert? Aber ich finde, Bogdanovic ist ein Spieler, der sehr gut in die heutige NBA passt, dazu, wie man spielen sollte, wie man spielen will. Er trifft sehr gut, er trifft 41,9% Dreier. Da bleibt am offensiven Ende des Feldes nicht viel zu wünschen übrig. Vielleicht so ein bisschen das Passing. Er hat da teilweise so ein bisschen Tunnelvision. Also er ist jetzt nicht unbedingt der begnadetste Passer. Auch nicht unbedingt jemand, der sehr viel passt. Aber ich glaube schon, also ich glaube, dass es bei ihm nicht unbedingt daran liegt, dass er es nicht kann, sondern dass er in der vergangenen Saison eben wirklich dann eben diese erste Option war. Und die Pacers jetzt auch nicht unbedingt mit absolut bestem Shooting gesegnet sind. Und er eben einfach ein sehr guter Scorer aus allen Bereichen des Feldes ist. Also für ihn gibt es da nicht viele Bereiche, in die er kommt, wo er dann denkt, ah, von hier kann ich nicht so gut. Der trifft halt von überall ziemlich gut. Von daher gibt es eben für ihn auch sehr viele Würfe, bei denen er denkt, oh, kann ich treffen, nehme ich. Und ich glaube, ich würde vielleicht sogar trotzdem Bogdanović nehmen. Er ist jemand, den ich sehr gerne mag. Also auch ein sehr guter Transition-Spieler und super vielseitig. Ja, also ich mag ihn sehr gerne. Vielleicht wäre es sogar trotzdem Bogdanović, würde ich sagen. Und von daher kann ich auch überhaupt nicht verstehen, dass irgendwelche Leute sagen, der Vertrag von Bogdanović war irgendwie zu hoch oder die Pacers können froh sein, dass sie jetzt da den Vertrag ihnen nicht gegeben haben. Denn ich denke, man wird es sehen bei den Jazz. Das ist eine krasse Kombination und natürlich dieses defensive Problem, wer verteidigt die Power Forwards, das sehe ich schon, aber wenn man eben das offensive Upgrade sieht und wie schwer es sein wird für gegnerische Power Forwards Bogdanović zu verteidigen, der ein super cleverer Spieler ist, der immer ganz früh losläuft, der super viele Punkte in Break-Situationen macht, der sich sehr, sehr viel bewegt, den man offscreen verteidigen muss. Das will ich erstmal sehen, wie dann eben jemand wie Anthony Davis zum Beispiel eben auf der anderen Seite Bogdanović verteidigt. Also, und wenn man dann eben noch Gobert in der Zone hat, der dann da immer auch noch ein bisschen helfen kann, dann wird das, glaube ich, eher ein sehr großes offensives Plus, defensiv nicht so ein großes Problem.
Ja. Ja, letztendlich gehen die Jazz mit dieser Saison auch so ein bisschen all in ihren aktuellen Kader. Also sie haben einige Picks abgegeben, sie haben natürlich jetzt auch Verträge rausgegeben, die längerfristig sind, jetzt für 4 Jahre, Bogdanović und so weiter. Es ist aber natürlich auch eine Saison, in der so ein sneaky, wir spielen mal um den Titel mit, so eine Saison halt tatsächlich möglich ist. Die Warriors sind nicht mehr in alter Form da. Wir haben es alle mitbekommen. KD bei den Nets etc. Teams wie die LA Clippers und die LA Lakers, die jetzt auch als Titelanwärter gesehen werden, müssen sich chemistry-mäßig erstmal finden. In der Sache haben die Utah Jazz natürlich schon einiges voraus, haben so einen Kern, der schon länger besteht und mit dem sie arbeiten können. Es gab nicht sonderlich viele Teams, die direkt nach Zusammenstellung von so einem Superstar-Team direkt was gerissen haben. Die Boston Celtics in jedem Fall. Die Miami Heat sind immerhin ins Finale gekommen und haben dann in der darauffolgenden Saison einen Titel gewinnen können. Aber es wird auf jeden Fall ein langer Weg und eine schwierige Aufgabe für Teams wie die Clippers und die Lakers, etwas in der Richtung zu reißen. Brooklyn generell noch raus in der Eastern Conference haben wir dann noch Philly und Milwaukee, die um den Titel mitspielen. Es ist nicht unmöglich, dass am Ende die Utah Jazz dann mit im Topf sind und da was mitspielen können. Was würdest du denn erstmal zur Regular Season sagen? Ich glaube, du hast schon mal eine Prediction mit Jonathan gemacht. Siehst du das immer noch so? Wie viele Spiele würdest du ihnen zutrauen, dass sie gewinnen in der Regular Season? Und wie siehst du sie in den Playoffs?
Ja, ich habe in dem Western Conference Prediction Podcast oder Power Ranking Podcast mit Jonathan die Jazz auf den 4. Platz getippt mit 52 Siegen. Und ich muss sagen, als ich mich jetzt die letzten Wochen so mit den Jazz beschäftigt habe, mir das alles angesehen habe, was auch in der vergangenen Saison gut funktioniert hat und wie man das hier halt alles so zusammensetzen kann, da habe ich gedacht, ist eigentlich von meinem Gefühl her sogar noch etwas niedrig. Also wenn sich keiner verletzt und wenn die Spieler so auf dem Feld bleiben und so die erwarteten Spiele auch spielen, dann kann ich schon auf jeden Fall sehen, dass die Jazz deutlich mehr Spiele gewinnen. Also ich denke, die Jazz haben das Potenzial, ihre Defense trotz des Abgangs von Favors, der da gute Sachen gemacht hat, aber trotzdem zu halten. Da stimmt mich eben positiv, dass sie eben auch ohne Favors auf dem Feld in der vergangenen Saison ein sehr gutes defensives Rating hatten, was natürlich auch dann eben teilweise daran liegt, dass sie die Möglichkeit hatten zu wählen. Also wenn Favors gebraucht wurde, konnten sie ihn reinsetzen. Ansonsten haben sie eben andere Leute gespielt. Aber ich glaube, ein Top 5 defensives Rating können sie halten. Und mit Gobert da hinten drin können sie auch wieder Erster, Zweiter, Dritter werden. Das ist einfach mein Gefühl. Mhm. Also Conley wird Ruby Wood ersetzen und ansonsten sehe ich da mit Ed Davis und Royce O'Neal auf der Bank auch das Potenzial, dass genug defensive Lineups da sind, um Erster, Zweiter, Dritter zu werden. Also immer noch ein mega starkes Defensivteam und dann eben mit den Verbesserungen auf der offensiven Seite des Feldes sehe ich sie als ein Team, das auch in der Offensive in die Top 5 kommen kann. Und ich glaube, sie haben tatsächlich die Möglichkeit, in der Regular Season auch mit diesem breit aufgestellten Kader, was für die Regular Season ja immer sehr gut und sehr wichtig ist, tatsächlich den Westen zu gewinnen. Also meine Prediction, nachdem ich das hier alles gemacht habe, ist, dass die Jazz Zweiter im Westen werden und dass sie so Richtung 60 Spiele gewinnen.
Ja, also das geht natürlich dann schon ganz schön nach oben. Ich muss auch sagen, ich habe das Gefühl, vielleicht ist es auch so ein bisschen Recency-Bias. Ich habe mich jetzt eben auch sehr viel mit den Jazz befasst. Wir haben ja auch schon einige Zeit das angedacht, diesen Podcast zu machen. Dann wurde es irgendwie auch immer mehr, was wir uns dazu reingezogen haben. Aber es fühlt sich so an, als wenn diese Puzzleteile einfach irgendwie passen und dass da vielleicht so ein Überraschungsding möglich ist. Und es wird natürlich von verschiedenen Teilen abhängen, die da zusammenkommen. Auch von Verletzungen, die eventuell passieren oder nicht passieren. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn die 55 Spiele gewinnen. Dritter werden vielleicht. Dritter, Vierter. Ist ja mal ein bisschen knapp da oben im Westen, wie viele Spiele du gewinnst. Da kann schon ein Spiel reichen, Unterschied. Und plötzlich spielst du in der ersten Runde gegen Houston Rockets und fliegst raus, ne? So wie es im letzten Jahr war.
Wo siehst du sie denn?
Aber ich würde sie so auf dem dritten Platz sehen ungefähr. Also ich sehe sie so bis 55 Siege, denke ich. Und 55 Siege, vielleicht Zweiter, Dritter, Vierter, so in dem Bereich. Es hängt ja alles mal eng zusammen. Und in den Playoffs tatsächlich, schauen wir mal auf Conley und Mitchell. Also Conley war ja lange Zeit so ein bisschen berüchtigt dafür, dass er so in den Playoffs so ein bisschen abtaucht. Aber in der Serie gegen die Spurs, erinnere ich mich, jetzt, das war in der Saison 2017er Playoffs dann, da haben sie zwar gegen die Spurs verloren, aber er hat eine wahnsinnig gute Playoff-Serie gespielt. Also von daher würde ich mir auch da hoffen, dass da so ein bisschen so ein Push noch kommt, ein bisschen Veteran Leadership und da wäre ich natürlich heiß drauf, dass die mal richtig durchstarten und vielleicht mal sowas wie zweite Runde Conference-Finale drin ist. Championship statt sich vorzustellen, fällt mir dann doch noch ein bisschen schwer, aber ich würde es auf jeden Fall total feiern.
Ja, also sie haben auf jeden Fall in der vergangenen Saison sehr viele Spiele gemacht, alle. Aber was ja auch gut ist, also sie sind einfach nicht besonders verletzungsanfällig. Also Gobert hat 81, Conley 70, Bogdanovic 81, Joe Ingles 82, Donovan Mitchell 77. Exum ist ein Verletzungsrisiko, Conley ist natürlich schon ein bisschen älter mit 31, wird während der Saison 32. Bogdanovic ist 30, Ed Davis ist 30, Jeff Green ist 33. Aber es ist eben ein Veteran-Team und wenn man Champion werden will, dann braucht man eben auch viele Veterans, die schon viel gesehen haben, viel gemacht haben. Und das Alter ist vielleicht ein Faktor, aber auch nicht unbedingt. Sie haben so viele gute Spieler, dass Mike Conley vielleicht auch mal ein paar Spiele aussetzen kann und es ihnen nicht unbedingt wehtut. Moutier und Exum sind da Fragezeichen, aber Mitchell kann auch Point Guard spielen für ein paar Spiele, das wird schon gehen irgendwie. Wir hatten es ja schon angesprochen, die Sache mit dem Topstar für die Playoffs sieht es dann eben wieder so ein bisschen anders aus. Ne? Da müsste Mitchell dann eben diesen Schritt nach vorne machen. Aber also, wenn ein Team, das so aufgestellt ist, wie die Utah Jazz in dieser Saison Champion werden will, dann ist dieses Jahr vielleicht, oder die Liga, wie sie jetzt aufgestellt ist, vielleicht eine Phase, wo man das mal machen kann, denn gegen so ein super Überteam wie die Warriors gewinnt so ein Utah Jazz Team eben wahrscheinlich keine Meisterschaft. Aber, oder eine Playoff-Runde. Aber jetzt haben eben die meisten Teams nur noch zwei Stars oder eigentlich alle. Also es gibt kein Team mehr, wo man wirklich sagen kann, die haben drei ganz klare Superstars. Die Warriors sind da, wenn Klay Thompson zurückkommt und in den Playoffs fit ist, vielleicht sogar noch am nächsten dran. Die Clippers, da ist dann der drittbeste Spieler irgendwie Montrezl Harrell oder Lou Williams. Also da haben eben die Jazz schon eine sehr ausgeglichene, sehr starke Fünfergruppe mit potenziell Mitchell, der da in die Top 10 vorstoßen könnte, mit Gobert, der an der 10 gar nicht so weit weg ist. Also potenziell zwei Leute, die so, sich so um die 10 rumbewegen. Man kann damit Champion werden. Und wenn man dann eben auch sieht, dass sie auf beiden Seiten des Feldes sehr, sehr gut sein werden. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass diese Starting Five die beste Fünf-Man-Offensiv-Lineup der Liga wird. Und wenn man für die Playoffs eben sieht, so die Raptors waren ja jetzt in der vergangenen Saison so das Beispiel dafür, wie es laufen kann. Die hatten eben Defense auf allen Positionen, Shooting auf allen Positionen, kaum eine Schwäche, 8 gute Spieler. Und da sehe ich bei den Jazz auch schon die Möglichkeit, dass es in eine ähnliche Richtung geht. Also da müsste dann eben Ed Davis gut spielen, vielleicht Jeff Green gut spielen, Royce O'Neal. Und dann bekommt man das vielleicht hin. Vielleicht noch einer von Exum und Mouillet in den Playoffs brauchbar sein. Ich sehe es nicht als unmöglich an. Natürlich, wenn man sich die Finals-MVPs der letzten 20 Jahre, 30 Jahre anguckt, dann ist da eben kaum mal jemand dabei, der nicht absolutes, oberkrasses Superstar-Level ist. Das ist der große Punkt. Und dann vielleicht die Defense of Power Forward, obwohl ich das nicht als besonders großes Problem sehe. Also, es ist drin. Also, warum nicht? Wenn alles komplett glatt geht, können die Utah Jazz die 60 Spiele knacken und Champion werden.
Wir bleiben dran. Auch noch eine nette kleine Information ist, dass bei den Utah Jazz tatsächlich in der nächsten Saison diese Eisberg-Trikots zurückkommen, die wir noch aus den späten 90er Jahren kennen. Karl Malone und John Stockton. Erinnert sich, ne? Diese lila Dinger mit den weißen.
Ich habe die Bilder schon gesehen auf Twitter. Finde ich ziemlich gut.
Auf jeden Fall. Also sie sind groß im Kommen. Ich habe das Gefühl, damals mochten eigentlich gar nicht so viele Leute die Trikots. Jetzt aktuell habe ich schon sehr viele positive Reaktionen gehört. Es ist vielleicht auch einfach der Retro-Charme, der gerade mal so ein bisschen aufkommt wieder. Es wird auf jeden Fall nicht nur optisch eine spannende Saison mit den Utah Jazz, sondern spielerisch auf alle Fälle. Wir gucken uns das Ganze mal an. Vor allem bin ich jetzt auf gespannt, die Starting Five offensiv Qualitäten zu sehen. Du hast sie ja jetzt auf jeden Fall nochmal sehr hervorgehoben. Mal gucken, ob sie tatsächlich diesen Ansprüchen gerecht werden können. Und ich bin mir aber in jedem Fall sicher, dass es eine erfolgreiche Saison wird. Mal sehen, was nach oben hin möglich ist.
Nils, ich habe noch eine Frage an dich. Stelle ich dir jetzt schon eine ziemlich schwierige Frage, das jetzt mal so kurz zu beantworten. Eigentlich müsste man sich das ein bisschen genauer ansehen. Ich hatte da in letzter Zeit schon einige Debatten so auf Twitter. Zum Beispiel, weil ja die Go-To-Guys auch einen Podcast gemacht haben, wo es um die besten 10 Spieler der Liga in der vergangenen Saison geht, also nur um die vergangene Saison. Und da ging es so darum, dass ich gesagt habe, Rudy Gobert könnte bei mir eventuell auch in der Top 10 landen. Und ich habe jetzt hier mal das ESPN-Ranking aufgerufen und Gobert ist auf Platz 14. Ja. Und ich habe jetzt mal die Frage an dich, ich sage dir jetzt mal ein paar Spieler, die davor sind. Und dann ist die Frage, würdest du lieber Rudy Gobert für die kommende Saison nehmen oder den Spieler, der davor liegt? Man kann natürlich jetzt sagen, okay, kommt auch drauf an, wen ich noch dazu bekomme, denn wir haben es ja gerade gesagt, den Primary Ballhändler, den braucht man irgendwie. Aber jetzt einfach mal so im Vakuum, würdest du lieber Rudy Gobert in deinem Team haben in der kommenden Saison oder CJ McCollum?
Rudy Gobert.
Lieber Rudy Gobert oder Russell Westbrook?
Rudy Gobert.
Lieber Rudy Gobert oder Kyrie Irving?
Ah, das ist schwierig, weil Kyrie Irving ist halt so ein Headcase. Also das ist auch meine persönliche Abneigung, die ich ihn gerade habe. Aber wenn ich wirklich nur das Spielerische nehme und da ganz ehrlich zu mir bin, dann bin ich da, glaube ich, bei Kyrie.
Ja, und das ist auch so der Punkt, wo es in der Debatte häufig drum ging. Ist Kyrie Irving da eher vorne oder Gobert?
Ja.
Ja, also ich würde sagen, mit den offensiven Stärken, die Gobert in der vergangenen Saison gezeigt hat, Lob-Target und Offensive Rebounding und Screen-Setting auch, dass ich schon glaube, dass Gobert da vorne sein könnte. Und ich glaube halt auch, dass da zum Beispiel die kommende Saison vielleicht nochmal so ein bisschen mehr zeigen wird, was Gobert eigentlich für ein Spieler ist. Denn wenn man so viel Shooting und Offense jetzt um ihn herumstellt, dann kommen vielleicht auch diese positiven Effekte, die er auf beiden Seiten des Feldes hat, noch mal mehr zur Geltung. Und was eben ein großer Faktor bei Gobert ist, man hat eben auf jeden Fall eine Top-Defense, wenn man ihn auf dem Feld hat.
Yeah.
Und bei Kyrie Irving hat man jetzt auch gesehen, dass er in den Playoffs teilweise eben ein bisschen überfordert ist. Ne? Also zweite Runde gegen die Bucks war eine absolute Katastrophe.
Yeah.
Und da ist er eben auch nicht mehr klar gekommen. Und
ja, es ist halt auch mal ein bisschen die Frage, das, was diese Spieler mitbringen, kann ich das noch irgendwie anders bekommen? Also wenn es zum Beispiel so läuft wie bei den Boston Celtics, sie werden Kyrie los und kriegen dafür Kemba Walker, dann ist das ein Tausch, der ist schon in Ordnung. Vieles von dem, was Kyrie macht, kann dir Kemba Walker eben auch geben. Und wenn jemand, also das, was alles Gobert so mitbringt, von welchen Spielen in der NBA bekommst du das? Ne? Diese Defensive bekommst du vielleicht noch von Embiid. Und dieses Lob-Target, ansatzweise vielleicht Capella oder so. Aber es ist schon natürlich herausragend, auch weil er ein Spielertyp ist, der im Lockerroom passt, der genau das macht, was er machen soll und keinen Quatsch à la Dwight Howard und dann anfängt irgendwie den Ball im Post zu fordern und nicht mehr rauszupassen. Er ist halt vom Kopf her einfach auch genau auf das eingestellt, was er kann und was er machen soll. Könnte natürlich auch sein, dass es sehr stark mit dem mit der guten Spielerentwicklung der Utah Jazz zusammenhängt. Aber das kriegst du eben auch nicht. Also so müsste man sich eigentlich die ganze Liga angucken und deswegen geht es auch immer gar nicht so richtig im Vakuum zu betrachten. Ich habe sowieso mal meine Schwierigkeiten mit tatsächlich einem Ranking. Vergleich mal Kyrie Irving mit Rudy Gobert. Es sind so unterschiedliche Spieler. Aber ich kann schon durchaus sehen, warum du Gobert da vorne siehst. Und er ist auf jeden Fall ein Spieler, der in der NBA tatsächlich mit seinen Fähigkeiten einzigartig ist. Allein die Spannweite und seine Fähigkeit der Rim Protection, das ist schon tatsächlich Wahnsinn.
Ja, genau. Es ist gar nicht so eine leichte Frage, aber wenn man dann die Spieler sieht, die danach kommen, so Paul George, Damian Lillard, Joel Embiid, dann muss Gobert schon dahinter gerankt werden. Also er könnte halt bei mir in die Top 10 auf den 10. Platz rutschen, weiter nach vorne, dann doch eher nicht.
Ja.
Und dann habe ich noch eine Frage an dich. Wenn du dir dieses Jazz-Team so anguckst, jetzt geht ja die Fantasy-Saison auch wieder los, vielleicht haben wir noch ein paar Tipps, ob man sich von den Utah Jazz Spieler holen sollte. Geht dann natürlich auch darum, wo die so ungefähr gerankt sind, also wo sie von anderen Leuten dann auch so gezogen werden. Aber hast du jemanden, bei dem du sagen würdest, den sollte man sich auf jeden Fall in sein Fantasy-Team reinholen? Sagen wir mal so, es kommt ja darauf an, welches Format und so weiter, aber 10 Teams sind in der Liga, es ist ein Roto-Format, 8 Kategorien, so dieses Standardding. Letzte Saison hattest du ja zum Beispiel Gobert.
Ja, Gobert kann ich auf jeden Fall die Fantasy total empfehlen. Ich habe ihn auch sehr hoch gedraftet. Das ist ja sowieso auch immer eine Frage, was für eine Strategie man letztendlich setzt. Ich gucke dann eben auch immer so ein bisschen danach, was jetzt so Stats sind, die vielleicht dann in dem Bereich so ein bisschen knapper sind. Ja, also außer Gobert, muss ich sagen, bin ich jetzt nicht so richtig. Also Bogdanovic könnte ich mir vorstellen, dass der gute Quoten auflegt und so ein gutes Allround-Game macht, könnte was sein. Ingles war in der letzten Saison auf jeden Fall für Fantasy nicht so dolle wie das Jahr davor.
Ja, das könnte noch weiter runtergehen. Ich glaube, er wird eventuell ein bisschen weniger Minuten spielen und ich glaube, er ist nicht mehr so interessant.
Ja, also ein bisschen höher draften, als er vielleicht gesetzt ist, könnte man dann aber Mitchell. Ich habe mir die Rankings tatsächlich noch nicht so gut angesehen. Von der Bank würde ich mir, glaube ich, keinen Spieler holen. Das ist in der Masse.
Also in so einer 10-Team-Liga holt man sich ja sowieso eigentlich nur Starter. Also die Bankspieler kommen da eigentlich gar nicht ran. Das sind dann ja so 130 Spieler, die man ungefähr so in den Kadern hat und da sind die Bankspieler dann schon mal gleich raus.
Mhm.
Ja, ich würde auch sagen, das wird wahrscheinlich zu ausgeglichen sein von den Statistiken her und Mitchell ist eben auch jemand, der wahrscheinlich dann ein bisschen hochgepickt wird. Also ich versuche immer, wenn ich bei Fantasy irgendwie so in den Draft gehe, eher Leute zu picken, die ich an der Stelle, wo sie sind, schon ganz gut finde, aber die wahrscheinlich viel mehr Wert dann haben.
Ja. Yeah.
Also so zum Beispiel habe ich mir vor 2 Jahren Victor Oladipo geholt, der war dann eben so auf 90. Und der ist dann zu den Indiana Pacers gekommen und es war ganz klar, wahrscheinlich wird er die erste Option sein. Mhm. Und wenn er einigermaßen gut spielt, wird er deutlich mehr Wert sowieso schon machen als 90. Und dann war es am Ende, glaube ich, der 13. beste Fantasy-Spieler in dem Jahr. Also sowas eher zu finden. Und wenn man jemanden wie Conley oder Mitchell nimmt, dann sind die eben schon sehr hoch und werden wahrscheinlich diesen Draft-Spot nicht so wirklich outperformen. Mhm. Also ich gehe da immer eher so in die Strategie, jemanden zu finden, der da gerechtfertigt ist, wo er ist, aber wahrscheinlich eben viel besser wird.
Ja.
Sowas versuche ich eben immer zu finden, wenn ich mich damit beschäftige.
Ja. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Strategie. Und wir haben ja auch noch die Drafts jetzt vor uns bei unseren Fantasy-Ligen. Mittlerweile sind es ja dann schon zwei. Und das wird auf jeden Fall auch wieder ein großer Spaß. Arne, ich glaube, zu den Utah Jazz haben wir es. Und ich denke, wir haben das Team ganz gut beleuchtet. Den einen oder anderen, die eine oder andere Vorschau in der Tiefe zu Teams werden wir noch machen. Ich glaube, wir können auch schon mal ankündigen, dass wir, bevor die Saison losgeht, noch einen Dirk Nowitzki-Podcast aufnehmen werden, eine Episode, und da noch ein paar Kumpels einladen aus der Tauchgang-Crew. Ich hoffe, dass Olli und Jan dabei sein werden, wenn wir ein bisschen nochmal philosophieren und Revue passieren lassen, die Karriere von Dirk Nowitzki. Das ist ja hier bisher noch gar nicht umschweifend gewürdigt worden, und das müssen wir auf jeden Fall, bevor die neue Saison losgeht, nochmal machen. Und ansonsten schauen wir einfach mal, es wird auch in nächster Zeit nicht ganz dieses regelmäßige Format von einmal die Woche kommen. Wir müssen jetzt einfach aufgrund verschiedener Termine gerade erstmal gucken, wie wir es gewährleisten. Aber seid gewiss, der nächste Tauchgang wird kommen und der wird auch wieder Spaß machen. Und dann wünschen wir euch, glaube ich, noch ein paar schöne Tage. Oder hast du noch was zu sagen?
Ja, eine Sache habe ich noch. Checkt, dass die Saison-Previews von Jonathan Walker beim Jeden Tag NBA-Podcast. Er macht zu jedem Team einen Podcast. Und ich bin bei mehreren Teams auch dabei. Jetzt in den nächsten Tagen nehmen wir die Suns auf. Und dann noch ein paar andere Teams. Also wenn ihr Bock habt, über jedes Team was zu hören, checkt das aus. Es ist richtig gut, immer so eine halbe Stunde bis 40 Minuten und sehr unterhaltsam mit auch vielen Teamexperten, also wirklich Leute, die dann über die Orlando Magic reden und von wir sprechen und jedes Spiel gucken. Also sehr, sehr cool. Wenn ihr also da Bock drauf habt, checkt es aus. Und ansonsten wünschen wir euch noch eine schöne Woche und hören uns dann demnächst.
Okay, bis dann. Hau rein.
Ja, ciao Nils, ciao Leute, bis dann.
Ciao.